Wohlstand für alle.
Literatur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Heute sprechen wir über Hillbilly Elegie von J.D. Vance. Das hat Gründe, die außerliterarischer Natur sind, denn J.D. Vance könnte, wenn Trump gewinnt, der nächste Vizepräsident der Vereinigten Staaten werden. Deshalb ist dieses Buch jetzt wieder ganz oben in den Bestsellerlisten, aber man hatte kurzzeitig in Deutschland ja ein kleines Problem, denn der Ullstein Verlag, wo das Buch erschienen war und auch durchaus positive Kritiken erhielt und sich gut verkaufte vor einiger Zeit, hat sich nun entschieden, dieses Buch nicht mehr weiter zu vertreiben und jetzt ist das Buch im Yes Verlag erschienen.
Das war überraschend für uns. Ich weiß noch genau, ich schrieb dir, glaube ich, am Tag, wo Vance nominiert wurde, wir müssen das jetzt lesen, Wolfgang. Ich glaube, du hättest lieber anderes gelesen. Aber es war dann klar, es muss jetzt passieren. Und auf einmal war das Buch nicht mehr gelistet. Nirgends. Auf der Verlagsseite nicht, bei Amazon nicht. Und tatsächlich, sie haben es aus dem Programm genommen, haben es an den Yes Verlag abgetreten, weil sie anscheinend nicht mehr mit J.D. Vance assoziiert sein möchten. Wir werden im Laufe dieser Folge darüber sprechen, ob das Verhalten, das J.D. Vance heute an den Tag legt an der Seite von Donald Trump, ob man diese Moral, die er dort predigt, ob man die nicht vielleicht sogar doch auch schon ein wenig in diesem Buch findet, was man ja, bevor Vance Trumps Vizepräsident wurde, gerne bei Ullstein verlegt hatte, wie du gesagt hast. Aber vielleicht magst du uns doch kurz nochmal zusammenfassen, wer ist eigentlich dieser J.D. Vance?
Um das noch gerade zu ergänzen, es ist kein Akt der Zensur, weil das Buch ja erscheint. Ja, ja. Das wurde ja zum Teil so jetzt bei Twitter dargestellt, da haben wir es wieder, die Zensur. Es ist aber doch ein bisschen feige, dieses Buch erst herauszugeben, es groß zu machen, zu bewerben und dann ist es populär. Und jetzt ist plötzlich J.D. Vance jemand, der Vizepräsident werden könnte und man duckt sich einfach weg. Im Prinzip ist es ja gut, dass wir ein solches Buch haben. Dann muss man ja nur noch den mündigen Leser voraussetzen, der sich dann selbst ein Bild davon macht. Also man muss ja nicht die Welt vor diesem Buch beschützen. Und deswegen haben wir uns ja auch ganz bewusst entschieden, dazu das heute zu lesen. Es erscheint ja übrigens auch in derselben Übersetzung von Gregor Hens mit dem Cover, das nicht anders gestaltet wurde. Es ist jetzt nur der andere Verlag, der es vertreibt. J.D. Vance ist in der Tat eine sehr schillernde Gestalt, denn J.D. Vance ist ja jemand, der zunächst einmal als Trump-Gegner aufgetreten ist und plötzlich der große Trump-Befürworter ist, um das ein bisschen abzukürzen ist es so, dass die beiden sich getroffen haben und J.D. Vance ist dann eigentlich auf die Knie gefallen, so kann man es übersetzen, hat den großen Kotau gemacht, hat Trump gesagt, er sei da reingefallen auf die mediale Darstellung. Trump sei ja eigentlich ganz anders, das habe er nun endlich erkannt und so hat er sich dann als der beste Vizekandidat qualifiziert. J.D. Vance ist 1984 in Middletown, Ohio geboren. Er erzählt in diesem Buch ja von seiner Kindheit aus. Ausgiebig, das wollen wir deshalb mal überspringen. Er war dann beim Militär, war für 6 Monate auch im Irak, hat dann im Anschluss an der Ohio State University Politik, Wissenschaft und Philosophie studiert. Er ist dann mit einem Summa Cum Laude Abschluss und einem Stipendium in der Tasche an die Yale Law School gekommen, also an die Elite-Universität und lernt auch dort Amy Chua kennen, das ist seine Professorin damals, und sie überredet ihn, diese Memoiren zu schreiben. Amy Chua, vielleicht werden sich manche erinnern können, hat vor über 10 Jahren für Furore gesorgt mit dem Buch Die Mutter des Erfolgs. Sie wurde als Tiger Mother bezeichnet oder bezeichnete sich selbst so, wo sie einen autoritären, wie sie es nennt, chinesischen Erziehungsstil vorschlägt. Im Westen seien die Kinder verweichlicht und die Eltern gleich mit. Das sei falsch, das würde den Leistungsgedanken schwächen. Und sie hat dann so ein Zucht- und Ordnung-Buch veröffentlicht, das ein immenser Bestseller war. Und sie war es dann auch, die J.D. Vance überredet hat, dieses Buch zu schreiben. Vance hat dann juristisch ein bisschen gearbeitet, vor allem bei einer multinationalen Anwaltskanzlei. Und von 2016 bis 2017 dann war er Geschäftsführer von Peter Thiels Firma Mithril Capital, also Peter Thiel, einer der wichtigen neurechten Geldgeber der kryptolibertären Szene und der ja sehr rechten Szene innerhalb der Republikaner, so eine Sonderposition nehmen die da ein, irgendwo zwischen Libertarismus, Transhumanismus und was es sonst noch so alles gibt. Auch finden wir dort eine gewisse Nähe dann von J.D. Vance zu dem Kulturkampf, den er dann immer weiter ausgebaut hat. Und er hat dann aber auch selbst eine Firma gegründet, Vance Naria Capital, und hat dafür auch finanzielle Unterstützung unter anderem von Peter Thiel, aber auch von Eric Schmidt und Marc Andreessen bekommen. 93 Millionen hat er 2020 eingesammelt und ist also ein erfolgreicher Unternehmer nun, der zugleich eine politische Karriere hingelegt hat bei den Republikanern und vom Trump-Skeptiker nun zu Trumps Steigbügelhalter geworden ist. So viel vielleicht erstmal zu dieser sehr illustren Figur, deren Ansätze und Werte im Laufe der Zeit sich immer gewandelt haben. Man kann wohl behaupten, dass er jetzt sehr reaktionäre Politiken in Bezug auf Familie, Abtreibung und so weiter vertritt.
Und das hier ist also die Geschichte seines Lebens, vor allem seiner Kindheit, aber keineswegs nur seiner Kindheit, denn er erzählt durchaus auch schon die Geschichte seiner Großeltern, mitunter sogar der Urgroßeltern nach. Wir haben es hier mit einer Familie zu tun, die einige Jahrzehnte vor der Geburt von J.D. Vance bereits nach Middletown in Ohio gezogen ist und die vorher in Kentucky gelebt hat. Ja, die dort eigentlich wirklich den American Dream versucht hat zu jagen. Und ich sag mal so, diese Illusionen, die haben sich zum Zeitpunkt der Geburt von J.D. Vance bereits in Luft aufgelöst. Die Familie ist zerrüttet von Armut und dann eben auch von deren Begleiterscheinungen, also von instabilen Familienstrukturen, von Gewalt, Drogensucht und dem ständigen Gefühl, ewige Verlierer zu sein. Die Industrialisierung, die im Rust Belt für Arbeitsplätze gesorgt hat, der war man damals hinterhergezogen. Und als dann irgendwann die guten Arbeitsplätze zu verschwinden begannen, da war man aber nicht mehr dabei, weiterzuziehen und gehört nun zu den Verlierern. Und mit dieser Geschichte ist die Familie von J.D. Vance nicht alleine. Es gibt viele sogenannte Hillbillies, deshalb heißt auch dieses Werk Hillbilly Elegie oder Elegy. Es gibt viele sogenannte Hillbillies, die einen ähnlichen Weg gegangen sind auf den Spuren des American Dream und die gescheitert sind. Und sie fallen sehr schnell auf, ja, durch ihre Art und Weise zu sprechen, beispielsweise durch ihren Akzent. Sie fallen auf durch ihren strengen Ehrenkodex, der immer wieder gewaltsam verteidigt wird, ganz ohne, dass dabei auch die Staatsgewalt irgendwie eine Rolle spielen würde. Also wir haben es hier eigentlich mit Clan-Strukturen zu tun, die außerhalb des Rechtes sich bewegen, das der Gesetzgeber ihnen gibt. Und die darauf völlig pfeifen und ihre Ehre mit aller möglichen Gewalt immer wieder zu verteidigen suchen. Und diese Geschichte beschreibt Vance über viele Generationen hinweg. Er erzählt vom immer wiederkehrenden Scheitern einerseits und von seinem Erfolg andererseits. Und das Ganze wird dann immer wieder unterfüttert mit seinen politischen Ansichten, die zwar noch lange nicht so klingen wie die eines Trump-Befürworters, wir werden darauf zu sprechen kommen. Es gibt viele Aussagen in diesem Buch, die wirklich überhaupt nicht klingen wie ein moderner Republikaner. Aber tatsächlich werden wir auch sehen, da ist schon so ein sehr konservativer Moralismus enthalten, beispielsweise gegenüber Arbeitslosen, der vielleicht schon gewissermaßen die Saat darstellt für das, was Vance heute erntet, dafür, wie ja, fanatisch er mittlerweile dabei ist. Und von daher wollen wir doch heute einmal gemeinsam schauen, wie viel von dem heutigen J.D. Vance bereits in dieser Erzählung steckt. Und vielleicht noch ein letztes Wort, um das auch literarisch einmal einzuordnen. Es ist dies hier ja, könnte man sagen, eines von vielen Büchern der letzten 10 Jahre, die versuchen, Klasse zu beleuchten. Klasse und Kultur zu beleuchten. Das heißt, wir haben in Frankreich beispielsweise Bücher wie Rückkehr nach Reims von Erebon, was natürlich deutlich soziologischer ist. Wir haben von unserem gemeinsamen Freund Christian Baron, den Mann seiner Klasse, eine autofiktionale Erzählung, wie er, glaube ich, am liebsten sagt. Und wir haben hier diese Autobiografie. Und was all diese Geschichten eint, ist, dass nachdem man eigentlich über lange Zeit das Thema Klasse nicht in der Literatur hatte, dass diese Bücher es geschafft haben, zu großen Bestsellern zu werden, obwohl oder vielleicht sogar weil sie von einer Armut berichten, über die lange Zeit über nicht gesprochen wurde. Aber wir werden heute sehen, dass J.D. Vance sich doch sehr stark von unserem Freund Christian unterscheidet, sowohl literarisch als auch ideologisch.
Und wir könnten aber alle Bücher mit dem Wort Elegie überschreiben. Es sind Klagelieder auf etwas, das nicht mehr ist oder nie so war, wie man es sich gewünscht hatte. Es ist das Beklagen darüber, wie die Verhältnisse derzeit so sind. Das heißt, diese Art des Ausrufens von Empörung, Unverständnis oder auch eine gewisse Sentimentalität können wir in diesen Werken entdecken. Jedoch würden wir auch gleich sagen, literarisch bei J.D. Vance nicht so wertvoll, um es mal so zu sagen. Also es ist ein Buch, das gewisse literarische Ansprüche hat und auch unter literarischen Gesichtspunkten gelesen werden kann. Aber es ist sicherlich ein Buch, das, wenn man es zum Beispiel mit Christian Baron oder auch mit anderen autofiktionalen Werken vergleicht, doch überhaupt nicht auf dieser Höhe rangiert. Es ist dann doch eher ein Buch, das einer sehr redundanten und dann Struktur anhängt und immer wieder irgendwelche Einschübe macht, die fast so was Journalistisches haben. Jetzt ist mir mal noch eine Studie hier untergekommen, die erwähne ich mal kurz, aber gehe dann doch wieder dazu über, irgendwas zu meiner Mutter zu sagen, dass man auch merkt, dass es ein recht disparates Werk ist. Es ist auch nicht wie bei Annie Ernaux, dass man so eine ganz nüchterne, präzise Sprache hat, sondern es ist eher eine Sprache, die recht geschwätzig ist und dazu neigt, Dinge 3- und 4-mal zu sagen.
Ich war ein bisschen daran erinnert, ich habe doch im vergangenen Jahr für den Podcast mal die Autobiografie von Ray Kroc gelesen, von dem McDonald's-Gründer. Und eigentlich so in der Art hat sich das auch ein wenig gelesen. Es ist die gleiche, sehr einfach gehaltene Sprache, die, glaube ich, auch nochmal durch die deutsche Übersetzung dann nochmal einen Ticken einfacher klingt, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, also wo sehr wenig Eleganz letztlich vorhanden ist, was nicht schlimm sein muss, also es ist natürlich auch möglich, in sehr klarer, präziser Sprache interessante Literatur zu schaffen, aber das ist in dem Fall sicherlich nicht hier vorzufinden. Und von daher würde ich auch behaupten, ja.
Woran liegt das denn auch, wenn du jetzt an Christian Baron denkst, der geht ja auch dazu über, Dialekt mit reinzunehmen, plus Soziolekt. Hier erfahren wir zwar, dass die Hillbillies fast eine eigene Sprache haben, aber eigentlich wird dann literarisch damit fast nichts gemacht, außer dass sie Mama und Papa sagen, aber statt Mama und Papa oder Großvater und Großmutter. Aber ist es jetzt nicht so, dass wirklich mit dieser Sprache und dieser Art, wie Hillbillies sprechen, miteinander sprechen, irgendetwas Literarisches gemacht wird? Also man unternimmt nicht mal den Versuch, das groß abzubilden, und das ist sicherlich so, dass man das auch schwieriger ins Deutsche übertragen könnte, aber es ist auch nicht so, dass das im Original jetzt eine große Sprachspielerei wäre.
Ja, und man hat einfach den Eindruck, das Ganze ist so erzählt, also einerseits in dieser sehr einfachen Sprache, und dann merkt man gleichzeitig die ganze Zeit diesem Mann doch seinen Stolz darauf an, es nach oben geschafft zu haben. Es ist dann irgendwann gar nicht mehr wie ein autofiktionales, gut, autofiktional soll es ja eh nicht sein, aber es ist eigentlich gar nicht einfach nur wie eine Autobiografie geschrieben, sondern fast schon wie ein Erfolgsratgeber. Also spätestens so ab 2/3 dieses Buches, das sind ja knapp 300 Seiten, geht es dann steil bergauf mit J.D. Vance, und er berichtet davon, wie er sich dann auch der Uni hervortut, wie er in Bewerbungsgesprächen ist mit seinen reichen Kommilitonen und wie er dann auch es schafft, diesen Habitus in irgendeiner Form zu imitieren oder zumindest seinen alten gewissermaßen zu übertünchen. Und das macht es dann auch, ehrlich gesagt, wenig erfreulich zu lesen, weil man wirklich nur diese einfache und dann Sprache hat, in der dann auch von den Erfolgen ganz ausgiebig berichtet wird.
Es heißt da ziemlich am Anfang, ich bin kein Senator und kein Gouverneur und ich war noch nie Kabinettssekretär. Ich habe keine Firma gegründet, die heute Milliarden wert ist. Man muss sagen, nee, nur Millionen. Und auch heute keine Non-Profit-Organisation, die die Welt verändert. Ich habe eine gute Stelle, bin glücklich verheiratet, besitze ein schönes, gemütliches Zuhause und zwei quirlige Hunde. Er verkauft sich hier so als der normale Amerikaner. Wenn wir aber dann doch sehen, er war in Yale, hat dann für Peter Thiel gearbeitet, dann ist das schon nicht mehr der normale Mittelstand, von dem wir hier sprechen, aber er unternimmt immer den Versuch, sich noch dazu zu zählen, wenngleich er merkt, dass also die Entfremdung zu seinen Leuten dann doch groß ist. Weiter heißt es da, heute sehen mich die Leute an, sie sehen meine Arbeit und das Diplom einer Elite-Universität und sie gehen davon aus, dass ich eine Art Genie bin und nur ein wahrlich außerordentlicher Mensch es so weit hätte bringen können wie ich. Ich halte diese Theorie bei allem Respekt für diese Leute für ganz großen Blödsinn. Welche Talente ich auch haben mag, ich hätte sie beinahe verschwendet, wenn mich nicht einige liebevolle Menschen gerettet hätten. Und das ist ja erstmal erstaunlich, dass er sagt, ja, ich habe sicherlich auch Talente, aber es waren liebevolle Menschen, es war ein Umfeld, das dafür gesorgt hat, dass ich diesen Weg machen konnte. Das ist ja tatsächlich in Ein Mann seiner Klasse sehr ähnlich beschrieben. Da ist es dann beispielsweise die Lehrerin, die ein Potenzial erkennt. Hier wird es vor allem die Großmutter sein bei J.D. Vance, die weiß, was man aus sie machen kann. Und da sehen wir also erst noch so eine Verortung des Autors in die Gesellschaft oder in die Gemeinschaft, in der er lebt. Und er sieht hier also durchaus eine Komponente des Glücks, weil wären diese liebevollen Menschen nicht da gewesen, dann hätte er diesen Weg nicht gemacht. Und interessant ist aber, dass er nicht jetzt dabei bleibt, sondern dass er dann, wie du schon angedeutet hast, immer mehr dazu übergeht, daraus einen Ratgeber zu machen. Also als könne man doch ganz viel aus seiner Geschichte ableiten, als seien es nicht die glücklichen Zufälle gewesen, sondern als könne man einem Prinzip folgen, wenn man nur diszipliniert genug ist.
Das war nur der Teaser. Im weiteren Verlauf der beinahe 80-minütigen Folge von Wohlstand für alle Literatur reden wir des Weiteren darüber, wie viel Ideologie, also falsches Bewusstsein, in diesem Buch steckt. Es geht darum, was wir mit Max Webers protestantischer Ethik über die Hillbillies lernen können und wir fragen uns außerdem, ob sich eigentlich die politischen Anschauungen von J.D. Vance wirklich so sehr verändert haben, wie viele tun, oder ob es nicht eigentlich eher ein konsequentes Zuendedenken dessen ist, was wir bereits im Buch finden, was Vance heutzutage als Politik vorschlägt. Wer das hören möchte, der kann uns bei Patreon und Steady unterstützen. Die Links findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung.